Ich fange damit an, wohin unsere Reise eigentlich geht. Wo wollen wir als Christen hin? Gott hat uns da eine Antwort drauf gegeben. Und zwar hat er die dem Johannes in einer Vision gegeben. Und der hat sie dann wiederum für uns in der Offenbarung aufgeschrieben. Unser Ziel, der Himmel. Und manchmal ist es ganz gut zu wissen, wo man hin will. Dann hält man den Weg dorthin auch etwas besser aus. Weil manchmal kann sich das lang hinziehen. Was steht in der Bibel über den Himmel? Da gibt es eine Menge. Ich habe jetzt nur mal ein paar Zeilen rausgegriffen. Und zwar nicht die mit den Edelsteinen und Gold. Mit denen kann ich mich persönlich nicht ganz so verbinden. Aber da steht: Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Jetzt hört sich das, wenn man das so einfach vorliest, jetzt auch nicht so wahnsinnig aufregend an. Deshalb gehe ich mal so auf die Einzelheiten ein. Ein Zelt Gottes bei den Menschen. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal Camping gemacht hat. Im Zelt ist das einfach so, da sind die Wände nicht ganz so dick, sind sehr durchlässig. Man kommt sich da ziemlich nah. Und Gott jetzt hier bei uns in einem Zelt, da kann man nah an ihn ranrücken. Und man trifft ihn ständig auf dem Weg, weil wer zeltet, vergräbt sich nicht im Zelt, der ist auch viel und gerne draußen. Ja, er höchstpersönlich bei uns, unser Gott und wir sein Volk. Das klingt nach Gemeinschaft. Und Zelten an sich finde ich schon abenteuerlich. Was bedeutet es, wenn er jede Träne abwischt? Trost, Trost über alles, was irgendwie schiefgelaufen ist in meinem Leben, was gerade schief läuft. Trost über den Verlust eines Menschen, über verpasste Chancen. Über schmerzliche Folgen meiner eigenen Verfehlungen, auch denen, ja, die ich anderen angetan habe. Auch die Tränen, die wischte ab. Ja, und Trost auch und das Tränen wegwischen bei Mobbing, bei Streitigkeiten, Missverständnissen. Ich denke, dass diese Tränen berechtigt sind, dass es uns schmerzt und er wird sie abwischen. Ich weiß nicht, wenn man Eltern beobachtet, wenn die ihren Kindern die Tränen abwischen. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild. Und wenn ich mir vorstelle, dass Gott das bei mir tut, tut mir das sehr gut. Und er sorgt dafür, dass es in Zukunft keine Tränen mehr geben wird. Es wird kein Tod mehr sein. Kein Riss zwischen mir und geliebten Menschen. Auch nicht zwischen mir und meinen geliebten Haustieren. Zwischen mir und, ja, allem, was um mich rum ist. Keine Pflegefälle mehr, kein quälendes Sterben, weil Tod auch ein Stück Krankheit ist, wenn ein Teil in uns kaputt geht. Auch diesen Tod wird es nicht mehr geben. Und kein Geschrei. Da habe ich gedacht, das wird meine Familie freuen. Weil gelegentlich, wenn was schief geht, dann schreie ich schon mal los. Meistens zu Hause, weniger hier. Es wird halt auch kein Geschrei mehr zwischen Ehepartnern geben, zwischen Politgegnern. Kein Geschrei mehr ums Recht haben. Weil eigentlich geht's ja dann darum, ne? Jeder will Recht haben. Ja, wir müssen keine Angst mehr haben, überhört zu werden. Und wo all das nicht mehr ist, da ist Platz für Leben. Für Lachen, für Offenheit, Gesundheit, fürs pure Leben. Und da sagt mir noch mal einer, der Himmel könnte langweilig werden. Ich glaube, da ist jede Vorfreude eigentlich eine wirklich, ist angebracht. Ja, und mit diesem Gefühl, dieser Vorfreude, lässt sich die Zeit, bis Jesus denn wiederkommt, auch besser aushalten. Ich weiß, wo es hingeht und das ist gut. Jesus gab uns ein Versprechen. Und zwar damals, als er noch mit Fleisch und Blut auf der Erde gelebt hat, etwa eine Woche, bevor er gekreuzigt wurde. Da hat er nämlich zu seinen Jüngern gesagt: Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Da geht es wieder darum, da zu sein, wo Jesus ist, da zu sein, wo unser Gott ist, ihm nahe zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich weiß nicht, ob die Jünger das damals verstanden haben, was Jesus ihnen da gesagt hat, dass er gekreuzigt werden würde und dass er wieder auferstehen würde. Ich bin mir da nicht sicher. Aber im Nachhinein haben sie es verstanden, rückblickend. Und dann wurde uns das auch in den Evangelien festgehalten, damit wir das heute auch lesen können. Diese Zusage Jesu, die er gemacht hat, die wird später noch von Engeln bestätigt, als Jesus nämlich zum Himmel heraufgeholt wird. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und genau darauf bauen wir, dass Jesus wirklich wiederkommen wird. So wie er in den Himmel raufgekommen ist, wird er wieder runterkommen. Nur ergeben sich zwangsläufig ein paar Fragen zu dem dazwischen, was passiert von damals, vor 2000 Jahren, bis jetzt. Das sind dann so diese Fragen, wann, wie, wo, weshalb, was, welches, warum, womit. All diese Fragen mit W. Und wozu ist es wichtig, diese Fragen zu beantworten? Da ist mir neulich was passiert. Da hat ein Mitchrist aus einer anderen Gemeinde, den ich ganz woanders her kenne, mich gefragt, sag mal, glaubst du wirklich, dass du merkst, wenn Jesus wiederkommt? Und ich sagte ganz selbstverständlich, ja. Und daraufhin guckte er mich unglaublich irritiert an. Hielt mich ein bisschen für anmaßend und unverschämt. Und diese Irritation in seinem Gesicht löste bei mir eine Irritation aus. Und ich dachte, oh Backe, weiß ich das wirklich? Woher weiß ich das so genau? Wo steht das nochmal in der Bibel, dass ich das wissen müsste oder weiß? Daraufhin habe ich mir gedacht, das muss ich wissen. Das will ich unbedingt wissen, weil dieses Ja, irgendwie ist das tief in mir drin. Also, wie wird er wiederkommen? Da steht in Matthäus 24, 27, denn wie der Blitz ausfährt, von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Es wird also sichtbar sein, wenn Jesus kommt. Und zwar überall. Quer über den Erdkreis wird man es sehen. Und es wird plötzlich sein. Und die Frage ist dann, wer wird ihn sehen? Werden das nur Auserwählte sein? Nur so ein kleiner Kreis von Menschen? Vielleicht nur seine Gemeinde? Wer genau wird ihn eigentlich sehen? Kann es sein, dass ich das verpasse? Dazu steht in der Offenbarung 1, 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, die ihn nicht sehen wollten. Auch die, die ihn heute nicht sehen wollen. Die, die ihn nicht als Sohn Gottes erkennen oder erkennen wollen. Die, die ihn verhöhnt haben und heute noch verhöhnen. Die, die ihn verfolgt und getötet haben. Und die das auch heute noch mit seiner Gemeinde und mit den Christen tun. All die werden es sehen. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau mit der Wolke ist. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie das mit der Macht und Herrlichkeit ist. Aber ich glaube, es wird sehr beeindruckend sein. Ich habe, glaube ich, einfach keine Vorstellung davon. Es stellt sich weiterhin die Frage, wozu kommt Jesus eigentlich wieder? Also er ist ja nun schon da gewesen. Er hat jedem die Chance gegeben, durch seinen Tod zu Gott zu kommen. Dass wir unsere Sünden durch ihn wirklich loswerden. Jeder von uns kann zum Vater kommen. Spätestens wenn er stirbt, Jesus angenommen hat, kann er zum Vater kommen. Weshalb soll er jetzt nochmal wiederkommen? Auch da hat die Bibel eine Antwort. Hebräer 9, 28. So wird Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal ohne Sünde denen erscheinen, die auf ihn warten, zum Heil. Also beim ersten Mal kam Jesus, um uns von den Sünden zu befreien, und beim zweiten Mal wird er kommen, uns zum Heil, um uns zu heilen, gesund zu machen, um seine ganze Welt mit ihm gesund zu machen. So manche Dinge sind trotz Vergebung und Versöhnung nicht einfach weg. Da sind immer noch Schmerzen übrig geblieben. Und da ist es gut, dass es irgendwann wirklich, wenn Jesus kommt, geheilt sein wird. Und dann kommt die große Frage nach dem Wann. Also auch heute gibt es immer noch Theologen, Wissenschaftler jedweder Art, die versuchen herauszufinden, wann Jesus denn nun wirklich genau kommt. Am liebsten mit Datum. Es gibt in der Schrift Hinweise, die man natürlich so oder so deuten kann. Jesus selber hat uns eigentlich die Antwort schon gegeben. In Matthäus 24, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Wenn Jesus sagt, dass nicht mal die Engel das wissen und noch schlimmer, er selber den Termin nicht kennt, ich glaube, dann kann ich mich entspannt zurücklehnen und sagen, ich muss den Tag auch nicht wissen. Dann steht mir das auch einfach nicht zu, diesen Tag festzulegen, zu wissen, das Datum in meinem Kalender. Jesus weiß es nicht. Der kann damit leben, dann sollte ich das wohl auch hinkriegen. Es gibt jetzt also dieses Dazwischen, ne? Diese 2000 Jahre. Stellt sich irgendwie die Frage, wieso das so lange dauert. Direkt nachdem Jesus auferstanden und zum Himmel aufgefahren ist, haben die Menschen ja so gelebt, dass Jesus bald wiederkommt. Und die hatten wahrscheinlich ein ähnliches Verständnis wie wir heute in unserem Alltag von bald. Kann nicht so lang dauern. Haben die sich jetzt alle irgendwie geirrt? Kommt Jesus doch nicht wieder? Hat er uns etwa vergessen? Nein. Auch dazu gibt es eine Erklärung. Wieso dauert das so lange? Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Ein Glück, dass Gott so denkt. Also Vorfreude ist schön, aber wenn er jetzt ganz plötzlich käme, ich weiß nicht, ob wir alle immer so begeistert wären, just in diesem Moment. Da gibt es doch noch einiges zu tun und es gibt noch einige, die auf dem Weg sind, die sich noch nicht so richtig entscheiden können, will ich mit Gott leben oder nicht. Denen möchte Gott eine Chance geben. Er ist ein sehr hoffnungsvoller Gott, ein zuversichtlicher und er ist sehr, sehr großzügig. Stellt sich weiterhin die Frage, wie wird Jesus eigentlich die Menschheit vorfinden? Wir kennen alle diesen Vers, er kommt wie der Dieb in der Nacht. Jesus kommt nicht heimlich wie der Dieb in der Nacht, er kommt unangekündigt wie der Dieb in der Nacht. Zu einer Zeit, in der wir eben nicht damit rechnen. Und Jesus hat gesagt, wie es zu dieser Zeit aussehen wird unter den Menschen. Er wusste, womit sie sich beschäftigen würden. Und zwar, aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Also essen, trinken, heiraten, das war weder damals zu Noahs Zeit ein Problem, noch heute, das dürfen wir sehr wohl tun, da hat er nichts gegen. Es geht vielmehr darum, dass die Menschen nicht erkennen, was Gott eigentlich will. Sie erkannten einfach nicht die Zeichen, das, was um sie herum passierte und was Gott eigentlich von ihnen sich da gewünscht hat. Und das wird auch dann so sein, wenn Jesus wiederkommt. Die Menschen werden ganz normal leben und nicht nach Gott fragen. In dem Zusammenhang hat Jesus uns dann gesagt, wie wir leben sollen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Völlerei, Trunkenheit und Lebenssorgen. Ich denke, wir dürfen trotzdem feiern. Wir werden Weihnachten feiern. Hat öfter mal was mit Völlerei zu tun. Aber das dürfen wir auch. Wir dürfen feiern. Das ist überhaupt nicht das Problem. Unsere Lebenssorgen auch. Wir dürfen uns auch mal Sorgen machen und überlegen, wie kommt man denn jetzt einen Schritt weiter? Aber uns dran festhalten, an unserer Völlerei und an den Lebenssorgen, das wäre schlecht. Weil dann würden wir wirklich nicht mehr hören, was Gott zu uns zu sagen hat. Welche Zeichen sind es, die die Menschen nicht erkennen und die wir erkennen sollen? Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Kriege gab es in den letzten 2000 Jahren immer wieder. Es gab, glaube ich, keine Zeit, wo weltweit kein Krieg herrschte. Und wir hier in Deutschland sind unglaublich privilegiert. Wir leben hier seit 70 Jahren ohne Krieg. Und auch Hungersnöte haben wir hier jetzt die letzten Jahre nicht gehabt. In Deutschland muss wirklich niemand verhungern. Und Erdbeben sind von einer Stärke, die merken wir nicht mehr unbedingt. Wobei Aachen habe ich auch in Münster gemerkt damals. Und in der ganzen restlichen Welt sieht das ein bisschen anders aus als hier bei uns. Da kommt das etwas näher. Und die Christen sind die, die am meisten verfolgt werden, weltweit. Sie werden um des Namens unseres Herrn Jesus Christus verfolgt. Das hat er uns in Matthäus schon gesagt, dass das so kommen wird. Die Reaktion allein hier in Deutschland darauf, wie es denn so jetzt hier bei uns ist oder weltweit, und auf die um sich greifende Gesetzlosigkeit, auch in Kirchen, ist, dass viele aus der Kirche austreten. Oder sie können einen Gott, der das zulässt, einfach nicht glauben. So einen Gott wollen sie nicht haben. Und die Liebe erkaltet untereinander und dann eben auch zu Gott. Jesus hat allerdings gesagt, dass es noch schlimmer kommen wird, dass das eigentlich erst der Anfang ist. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Ich finde das erstmal ziemlich gruselig, wenn ich an Vorfreude denke. Weihnachtspredigten, ist das jetzt nicht das, was ich eigentlich auf dem Weg brauche? Ich habe auch ein paar Mal überlegt, ob ich da irgendwie drum herum komme, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich habe am Anfang davon gesprochen, wie es im Himmel sein wird. Da habe ich viel von den persönlichen Tränen gesprochen und den Trost, den wir persönlich als Einzelpersonen in unserem normalen Leben brauchen. Die Welt braucht da, glaube ich, ein bisschen mehr. Da gibt es nämlich noch viel mehr Tod, noch viel mehr Geschrei und viel mehr Trauer. Und ich denke, das wird da sehr deutlich. Jesus hat uns das aber nicht einfach so gesagt, um uns zu erschrecken, sondern er hat uns das gesagt, damit unser Herz nicht erschrecke. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören werdet, so erschreckt nicht. Es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Jesus hat uns das also alles gesagt, damit wir nicht erschrecken, wenn das auf uns zukommt. Damit wir nicht blauäugig in den Tag hinein leben und uns dann wundern, dass so viele grausame Sachen geschehen. Er hat uns das gesagt, damit wir vorbereitet sind. Damit wir nicht vom Glauben abfallen, weil wir plötzlich befürchten, uns in unserem Gott geirrt zu haben. Er hat uns das gesagt, damit wir vorbereitet sind. So, eigentlich ist diese Predigt ja betitelt mit Vorfreude. Es fällt immer noch schwer. Jesus wollen wir doch wiedersehen. Das ist doch ziemlich klar. Wir wollen, dass er die Welt erlöst, dass endgültig Frieden herrscht. Wir wollen bei ihm sein. Keine Tränen, kein Tod, weder Schmerz noch Geschrei. Vorfreude. Und darauf freue ich mich wirklich von ganzem Herzen, dass das alles so sein wird, dass keine Tränen, kein Geschrei mehr sein wird, dass wir mit ihm zusammen sein werden, mit ihm, unserem Gott. Darauf freue ich mich. Hier steht öfter mal was von Wehen. Beim Kinderkriegen, denke ich, ist das mit der Vorfreude ähnlich. Wir freuen uns darauf, dass das Kind da ist. Ich habe aber noch von keiner Frau gehört, die gesagt hat, sie freut sich auf die Wehen und auf die Schmerzen, die damit verbunden sind. Sondern eher auf das danach, dass das Kind nämlich da ist, das Leben da ist. Mitten hinein in dieses ganze Chaos, was wir dann erleben werden mit Kriegsgeschrei und dem ganzen Furchtbaren, da spricht Jesus auch noch eine Warnung aus. Weil wir sehnen uns jetzt immer mehr nach Jesus. Je schlimmer es wird, umso eher sehen wir uns danach, dass es endlich vorbei ist. Und da wusste er schon, wie wir Menschen gestrickt sind. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Erwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Kammern, so glaubt es nicht. Also ich bin froh, dass Jesus das damals schon so gesagt hat, dass da hier und da Leute auftauchen werden, die sogar Wunder tun, die uns wirklich irreleiten können. Ich bin froh, dass er das damals schon gesagt hat und uns heute warnt, dass wir da aufmerksam sein sollen. Heißt nämlich für mich auch, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht in die Wüste rennen werde oder in den Kammern suchen werde. Jesus hat gesagt, es ist sehr, sehr offensichtlich, wenn er kommt. Also meinem Mitchristen, der mich damals gefragt hat, ob ich das merken würde, dem kann ich jetzt zumindest sagen, ja, ich würde es merken. Der kommt nicht heimlich, still und leise irgendwie, ohne dass ich es merke. Nicht zum zweiten Mal überall auf die Welt. So, ob Sehnsucht oder Vorfreude auf Jesu zweites Kommen, ist es mit Wehen verbunden. Und ob ich nun entscheide, ihm zu vertrauen oder ob ich sage, das kann nicht mein Gott sein, das tut eigentlich nichts zur Sache. Gott ist das souverän. Er lässt das so kommen, auch notfalls ohne meine Zustimmung. Was er aber auf gar keinen Fall tut, er lässt mich nicht ungewarnt in dieses Verderben hinein rennen oder ins offene Messer rennen, sondern er hat uns wirklich vorgewarnt. So, nochmal zur Vorfreude. Heißt das jetzt, dass all das, was in unserer Welt auf uns zukommt, was so ganz grausam sein wird und in immer kürzeren Abständen und höherer Intensität, wie bei Wehen eben auch, auf uns zukommt, dass wir uns darüber jetzt freuen sollen, weil dann Jesus näher kommt? Ich finde, das ist super schwer auszuhalten, dass wir in dem noch die Vorfreude behalten. Da muss ich einen Spagat machen. Das weiß ich nicht, wie das gehen soll. Jesus hat uns da auch eine Zusage gemacht, dass das zumindest nicht ewig dauert. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Das finde ich erstmal ein bisschen erleichternd. Wir kommen nicht drum rum, wir können nicht so tun, als wäre das nicht. Wir können nicht die Hände in den Schoß legen, die Augen zumachen. Aber er wird es verkürzen, damit wir gerettet werden können. Und dann kommt noch der Tag, wo Jesus den Thron besteigt. wenn er wieder da ist, und dann wird er eine Frage stellen. Das heißt, er wird keine Frage stellen. Es steht da anders. Und zwar auch in Matthäus. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr habt mir zu essen gegeben, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Also am Ende dann auch noch eine Frage an uns. Alle Nationen werden versammelt werden. Also als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich das wieder mal nur sehr persönlich genommen. So ich, Astrid, werde gefragt, ob ich dem Geringsten seiner Brüder zu essen und zu trinken gegeben habe. Hier steht aber, alle Nationen werden versammelt. Und Jesus wird sie danach beurteilen, wie sie mit den Geringsten umgegangen sind. Ich denke, dass jeder Einzelne gemeint ist, aber eben auch wir als Nation. Und Deutschland tut gut daran, den Hungernden zu essen, dem Dürstenden zu trinken zu geben, den Fremdling aufzunehmen, den Nackten zu bekleiden, den Kranken zu pflegen und die Gefangenen zu besuchen. Es gab diese tolle Werbung, wir sind Deutschland oder ich bin Deutschland. Sollte vielleicht nicht nur zu WM gelten, sondern eben auch in Notzeiten. Das heißt für mich in der Zwischenzeit, mit meiner Vorfreude auf Jesu zweites Kommen und dem ganzen Chaos, was da auf uns zukommt, kann ich nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, es steht da, dass das so kommt. Ich kann da eh nichts dran tun, stimmt, ich werde es nicht abwenden können. Aber ich kann sehr wohl währenddessen etwas tun. Und danach wird Jesus mich fragen und eben auch vielleicht Deutschland. Ja, mit der Vorfreude. Ich habe sie immer noch. Auch auf Weihnachten, dass Jesus geboren wurde. Weil das heißt, dass Jesus wirklich leibhaftig hier war. Ich habe immer noch die Vorfreude, weil ich weiß, dass währenddessen, während all der Zeit, Jesus bei mir ist. Er hat seinen Heiligen Geist geschickt, damit wir hier nicht alleine sind. Und er wird uns durchtragen. Ich bete noch. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht im Ungewissen lässt. Ich danke dir, dass du uns vorbereitest und dass wir in deinem Wort lesen können, dass wir von des Vaters Plänen hören können. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns stark machst, dass wir in all den schwierigen Situationen, in all dem, was da auf uns zukommt, dass wir an dir festhalten. Dass du uns die Kraft dazu gibst. Ja, Jesus, und dass wir wirklich erkennen, wo du auch in unserem Nächsten bist. Jetzt schon. Jesus, und danke, dass du irgendwann wirklich kommen wirst, uns zum Heil, dass wir dann wirklich ganz und gar für immer und ewig mit dir zusammen sein können.